Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Heute ist Sebastian Detmers unser Gast. Er ist CEO der Online-Job-Plattform StepStone und er hat ein Buch geschrieben, das weithin bekannt wurde. Der Titel ist Die große Arbeiterlosigkeit. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Hallo und herzlich willkommen, Sebastian. Ich freue mich, dass du zu Gast im Podcast Werte und Leadership bist heute.
Hallo Andrea, freut mich sehr, dass ich da sein kann.
Du bist ein bekanntes Gesicht in Deutschland. Du bist nicht nur CEO von StepStone, du bist auch ein Vordenker in Sachen Arbeitsmarktthemen. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, heute mit dir zu sprechen und zu hören von dir, was für dich die drei Werte sind, die dich im Leben anleiten, die dir so ein bisschen Leitplanken geben und dir sagen, wie entscheide ich mich auch in kniffligen Situationen. Du kennst das System, ja, jeder Gast bringt drei Gegenstände mit und ich bin schon ganz gespannt, mit was möchtest du starten?
Ja, ich habe drei Gegenstände mitgebracht und das erste ist in Wirklichkeit nicht ein Gegenstand, sondern es sind eine ganze Reihe von Gegenständen. Das sind Bilder, die hängen hinter mir an der Wand im Büro, sind zu sehen bei jedem Videocall, was ich von hier mache, auch bei jedem Podcast, der mit Video aufgezeichnet wird. Und dass jemand Bilder hinter sich hängen hat, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Diese Bilder sind jedoch alle entweder von mir, von meiner Familie, das heißt von meiner Frau, meiner Schwester, meinen Kindern gemalt worden. Und das ist ein Wert oder etwas, was für mich wichtig ist, nämlich das soziale Netzwerk, in dem wir eingebunden sind. Wir streben ja alle nach abstrakten Dingen, nach materiellen Dingen, aber ich glaube, die Basis, damit wir überhaupt wirksam werden können, sind unsere sozialen Beziehungen. Und die Familie ist natürlich die engste und unmittelbarste soziale Beziehung, die wir haben. Aber es endet natürlich nicht da. Es sind auch die Freunde, die erweiterte Familie und im beruflichen Kontext ganz wichtig. Die Kollegen und die Kolleginnen, auch die Partner, mit denen man zusammenarbeitet. Aber dafür steht das. Und das ist etwas, was ganz gut tut, wenn man im Rücken nicht nur die Wand weiß oder vielleicht jemanden, der mit dem Messer da steht, sondern in diesem Fall die Kreativität der eigenen Familie.
Jetzt musst du kurz erklären, wie die Bilder aussehen für unsere Hörer und Hörerinnen, weil, also soweit ich das sehe, sieht das nicht nach Kinderbildern aus, sondern es sieht super professionell aus. Ihr habt ja alle offensichtlich künstlerisches Talent.
Ja, da verbinden sich in Wirklichkeit auch noch ein paar andere Werte mit. Ein Wert davon ist, du kannst eigentlich alles sein, was du sein möchtest. Du sagst ja, das sieht ja nicht aus wie ein Kinderbild, sondern künstlerisches Talent. Aber natürlich sind diese Bilder auch von Kindern gemalt worden. In dem Vertrauen darauf, dass diese Kinder schon ganz gute Bilder malen können, wenn sie nur wollen. Und du musst einfach das, was du malst, ein bisschen anpassen. Also da hängt kein Ölgemälde, kein sehr fotorealistisches Porträt, weil dafür braucht es eine gewisse Handwerkskunst, die wir alle nicht besitzen, sondern es sind weitestgehend abstrakte Bilder. Es beginnt mit einem Punker, der gemalt worden ist von meiner Tochter, als sie 4 Jahre alt war, also noch ganz, ganz jung. Und es gibt eine Düsseldorfer Künstlerin, die heißt Meral Alma, die ist groß geworden damit, sehr, sehr bunte, sehr ausdrucksstarke Punker zu malen. Und da war ich mit meinen Kindern in einer Ausstellung und die waren ganz begeistert davon. Und dann haben wir so einen Malkurs am Wochenende gemacht. Und dann hat meine Tochter mit 4 gesagt, ich möchte diesen Punker malen. Und das, was hier hängt, ist in Wirklichkeit gar nicht das finale Bild, sondern es ist die Skizze, die sie vorgemalt hat mit bunten, fast neonhaften Farben. Also dieser Punker hat einen grünen Hals, ein rosafarbenes Gesicht und dann wieder grüne, neongrüne und neonrosafarbene Punkerhaare. Und ist so zweidimensional als Silhouette dargestellt, aber das ist ein Bild. Dann ein anderes Bild ist einfach eine Hochhaus-Skyline bei Nacht. Das sind in Wirklichkeit ganz viele Striche auf fast schwarzem Grund. Das habe ich mal gemalt in einer fast meditativen Einkehr, wo ich am Sonntag im Winter im Keller gesessen habe und einfach diese Striche gemalt habe. Da muss man ganz lange immer wieder das Gleiche tun und dann sieht es am Ende aus wie eine Hochhaussilhouette. Meine Schwester hat mir einen Turmspringer gemalt. Das Bild ist blau und ganz klein sieht man irgendwo eine Person, die offensichtlich gerade springt. Mhm. Man sieht nicht, wo das Ende ist. Also das ist ein bisschen, mhm, vielleicht der Sprung ins kalte Wasser, vielleicht, mhm, auch ins Meer. Das erschließt sich nicht so. Dann haben wir, was haben wir da noch hängen? Ein sehr abstraktes Bild. Das habe ich mit meinem Sohn zusammen gemalt. Da war der wahrscheinlich auch 4 oder 5 Jahre alt. Mhm. Ein bekannter rheinländischer Künstler ist ja Gerhard Richter, der, mhm, sehr, sehr gut malen kann, aber eigentlich groß geworden ist, nicht durch seine fotorealistische Kunst, sondern durch seine sehr, sehr abstrakte Kunst. Der hat ja mit so einem Rakel, mhm, Farben vermischt. Und das haben wir auch gemacht. Wir standen im Garten, haben ganz viel Acrylfarbe auf eine Leinwand gekippt und haben auch, mhm, ein Rakel gehabt und haben die einfach vermischt. Das hat, mhm, ungefähr 5 Minuten gedauert. Das, mhm, haben wir ein paar Mal gemacht. Und das Bild ist zufälligerweise besonders gut geworden und ist ganz lustig, weil in Wirklichkeit ist es ein reines Zufallsprodukt und eher eine typisch kindliche Clear-Arbeit und trotzdem ein sehr, sehr schönes Bild dabei rausgekommen. Also ich hoffe, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Das ist alles, ja, sehr bunt, sehr vielfältig, aber es ist eben auch sehr persönlich.
Und du hast ja gesagt, das steht für dich auch für dieses soziale Miteinander. Ist das auch was, das verbindende Element? Also braucht soziale Verbindung ein verbindendes Element? Bei euch ist es jetzt offensichtlich die Kunst oder in diesem Beispiel. Braucht es was, was uns zusammenbindet? Wie guckst du da drauf? Wie knüpft man soziale Bindung?
Ja, das ist ja die ganz große Frage. Vielleicht vorweg, wonach streben wir überhaupt im Leben? Mhm. Also sind es die materiellen Dinge? Mhm. Sind es die Emotionen? Sind es die sozialen Verknüpfungen? Ich glaube, in letzter Konsequenz übersetzt sich alles in Emotionen. Auch, mhm, unsere materiellen Wünsche übersetzen sich in ein Gefühl, mhm, ein Glücksgefühl oder vielleicht auch in ein Angstgefühl oder in irgendein anderes Gefühl. Die sozialen Beziehungen, die geben uns Vertrauen, Halt. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Pragmatischer gesagt, vieles könnten wir gar nicht alleine schaffen. Also, mhm, diese Bilder sind ja nicht entstanden rein aus meiner eigenen Kreativität heraus oder der meiner Kinder, sondern in einem Resonanzraum mit anderen, mhm, Menschen. Also ich habe, mhm, jetzt viele andere Künstler genannt, die Vorbild, ja, waren sozusagen. Und in diesem unausgesprochenen Dialog ist diese, mhm, neue Kreativität und dieser Impuls, mhm, entstanden. Und ich glaube, ohne Vorbilder wären auch die meisten dieser Bilder hier nicht entstanden. Soziale Beziehungen dienen für so vieles. Ansonsten, mhm, ohne diese sozialen Beziehungen wären wir im Vakuum, im dunklen Raum und da wäre kein Impuls. Mhm. Nur der aus uns innen herauskommt, von dem wir gar nicht wissen, wie stark der eigentlich ist, da wäre wahrscheinlich viel weniger Kreativität und viel weniger Halt. Und ich glaube, dass, mhm, dieser Halt, der ganz implizit vorhanden ist, das ist ja nicht, mhm, ein, mhm, ja, du schaffst das jeden Tag, bevor wir anfangen, so ein Bild zu malen, sondern das Wissen darum, dass wir eingebettet sind in ein soziales Gefüge, was uns dann den Mut gibt, Risiken einzugehen, mhm, den Mut gibt, ein Wagnis einzugehen, weil wir wissen, dass wir nicht alleine sind, mhm, weil wir wissen, dass es Menschen gibt, die zu uns halten, wenn es gut läuft, aber auch wenn es schlecht läuft, auch wenn du einen Fehler machst. Und ich glaube, deswegen können wir alle viel, viel mutiger sein, viel kreativer sein, viel mehr schaffen, eingebettet in einem starken sozialen Gefüge, was, hm, geprägt ist, vor allen Dingen von Vertrauen, von Respekt für die andere Person, mit all ihren Stärken und vor allen Dingen aber auch den Schwächen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Wert, der sowieso im Leben wichtig ist, aber auch im beruflichen Kontext eben ganz, ganz enorm wichtig ist. Mhm. Und oft im Wettbewerb, und damit meine ich nicht den Wettbewerb zwischen Unternehmen, sondern zwischen Menschen, oft, mhm, ja in einem Unternehmen, mhm, gefährdet wird und wo Vertrauen zerstört wird und wo, mhm, dieses soziale Gefüge auch immer wieder in Frage gestellt wird.
Was muss man machen, damit dieses Vertrauen wächst, wenn jetzt bleiben wir im beruflichen Kontext? Was machst du in deinem Unternehmen, damit die Kollegen sich nicht gegenseitig beharken, sage ich mal?
Ja, also erstmal mache ich ja dummerweise auch ganz viele Dinge, die dazu führen, dass genau das passiert. Also, okay, auch in unserem Unternehmen gibt es Karrierepfade und Hierarchien, ja, und all diese Mechanismen, die, mhm, ja letztendlich auch dazu führen, dass es Wettbewerb gibt. Aber ich glaube, es gibt auch ganz wichtige Elemente, die dazu führen, dass es soziale Netzwerke gibt. Das eine ist tatsächlich die Gewissheit, dass ich der Richtige bin im Job und nicht das ständige Infragestellen von Fähigkeiten. Mhm. Ich glaube, wenn wir über Erfolg und vor allen Dingen über Misserfolg sprechen, dann ist eins ganz wichtig, dass wir nie den Menschen an sich in Frage stellen, mhm, sondern immer nur die Handlung, mhm, weil das gibt mir die Chance, ja, zur Korrektur. Das ist in der Erziehung ja ganz wichtig, aber, ja, eben auch im beruflichen Kontext. Also ich habe etwas falsch gemacht. Ich habe das nicht böse gemeint. Und, mhm, vor allen Dingen entspringt das nicht irgendeinem, mhm, ganz völlig destruktiven Wert, dass ich gerade etwas, mhm, getan habe, was vielleicht nicht so gut fürs Business war. sondern ich habe einfach einen Fehler gemacht. Und das ist eine Handlung. Und solange ich etwas lerne, das ist dann die nächste Handlung und es besser mache, ist das alles gut. Das ist ganz wichtig, das einzubetten in deine Learning- und Development-Prozesse, aber vor allen Dingen in deine Feedback-Prozesse. Wie gehe ich um mit einer sehr guten Leistung, aber wie gehe ich auch in Situationen um, wo etwas nicht gut funktioniert und wie gebe ich dann Feedback? Das versuchen wir jetzt gerade auch wieder sehr, sehr stark zu trainieren, dass wir da einfach eine respektvolle Feedback-Kultur, die performanceorientiert ist, da darf man keinen Fehler machen, aber eben respektvoll und immer ausgerichtet auf der Chance zu lernen und besser zu werden. Ich glaube also, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ein anderer ist, und ehrlicherweise tue ich mich damit auch häufig schwer, tatsächlich selbst Schwäche zu zeigen. Und oft wird das Schwäche zeigen interpretiert mit, wir müssen mal über unsere Fehler sprechen. Also darüber habe ich eben in dem Teil davor gesprochen. Aber Schwäche zeigen passiert in so vielen anderen Situationen. Es passiert dadurch, dass ich vielleicht auch mal etwas mache, was ich nicht gut kann. Das sollte vielleicht nicht so sein, dass ich jetzt versuche, etwas zu programmieren und dann kann ich es in Wirklichkeit gar nicht. Ja. Aber vielleicht ist es das, was passiert, wenn man abends zusammensitzt und sich unterhält und einfach mal eine Geschichte aus dem Leben erzählt, wo einem etwas Peinliches passiert ist oder wo man was ganz Bescheuertes gesagt hat. Auch eine Sache, die über die ich im Moment gerade nachdenke, ich habe eine Zeit lang im beruflichen Kontext, das klingt verrückt in Deutschland, ja, aber überhaupt keinen Alkohol getrunken. Und dann habe ich abends hingesagt, komm, wir trinken mal ein Bier zusammen. Und ich habe mir selbst ein alkoholfreies Bier aus dem Kühlschrank genommen. Hat dazu geführt, dass diese Gespräche immer so eine gewisse Verkrampftheit hatten. Und dann habe ich gesagt, ich probiere es mal anders aus und habe mir ein normales Bier genommen. Und ich musste noch nicht mal daraus trinken, aber das Zeichen, das Signal, ich habe jetzt ein Bier in der Hand oder ein Glas Wein, führt dazu, dass wir sagen, okay, wir öffnen uns jetzt mal etwas. Wir zeigen jetzt ein wenig Schwäche. Verrückt, in dem Kontext über Alkoholkonsum zu sprechen, aber so denken wir Menschen. Und eben auch Situationen zu schaffen, in denen wir ganz bewusst Schwäche zeigen können, wo jeder Schwäche zeigt. Das sind dann eben oft die Dinge, wo man zusammenkommt als Team und etwas tut, was gar nichts mit dem Beruf zu tun hat, sondern verrückt, wo wir alle ein Bild malen, wo wir alle versuchen, Wasserski zu fahren, was wahrscheinlich niemand in Wirklichkeit kann. Also jeder legt sich da am Anfang ein paar Mal hin und macht eine ganz peinliche Figur. Aber das machen wir alle und dadurch zeigen wir, dass wir verletzlich sind und dass wir nicht alles sehr, sehr gut können. Aber das hilft jedem auch mit seiner eigenen Verletzlichkeit und mit seiner eigenen Unzulänglichkeit ganz offen umzugehen und authentisch zu sein. Und ein dritter Punkt, darüber zu sprechen, was wir selbst nicht gut können, um Hilfe bitten. Tun sich viele Menschen sehr, sehr schwer mit. Wir wollen alles selbst machen, haben das Gefühl, es ist ein Zeichen von Schwäche. Aber um einen Gefallen zu bitten, um Hilfe zu bitten, ist, glaube ich, wichtig, um soziale Beziehungen aufzubauen und schafft ja psychologisch gesehen interessanterweise auch ein Vertrauensverhältnis. Und das haben Forscher mal herausgefunden, interessanterweise noch stärker ausgehend von demjenigen, der um einen Gefallen gebeten wird, als ausgehend von demjenigen oder derjenigen, die um einen Gefallen bittet. Also wenn man Vertrauen aufbauen möchte, macht es Sinn, jemanden um einen Gefallen oder um Hilfe zu bitten.
Wann hast du zum letzten Mal jemand um einen Gefallen gebeten oder um Hilfe? Gibt es da ein Beispiel?
Ich mache das eigentlich ständig. Also mal ganz salopp formuliert, ich bin ja in nichts richtig gut. Es gibt in unserer Firma für jedes Thema jemanden, der etwas besser kann als ich. Und das ist der große Vorteil. Dann gehe ich, wenn es darum geht, ein Produkt zu bauen, gehe ich zu jemandem aus unserem Produkt- und Tech-Team. Wenn es darum geht, ein Gespräch mit einem Kunden vorzubereiten, dann rede ich mit unseren Sales- und Service-Mitarbeitern. Na, das passiert jeden Tag. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu tun. Aber ehrlicherweise, also um über meine eigene Schwäche zu sprechen, ich verspüre auch ganz oft den Impuls, etwas besser zu wissen. Und wir sitzen wir zusammen und sprechen über eine Herausforderung. Und dann zeige ich diese Verhaltensweise. Aber es ist immer ganz schädlich, weil in dem Moment untergräbt man die Selbstwirksamkeit der Organisation.
Sehr spannend. Was hast du uns als zweites mitgebracht?
Ja, jetzt muss ich mir überlegen, welchen zweiten Gegenstand ich logisch darauf aufbaue. Ich nehme mal ein Buch. Das sind alles hier so Dinge, die im Büro gut stehen. Es ist ein Buch. Es ist aber kein literarisches Werk, sondern es ist ein Ausstellungskatalog. Eine Ausstellung, die ich vor fast 10 Jahren gesehen habe in San Francisco. Das ist eine Ausstellung von Künstlern, die ungefähr vor 100 Jahren tätig waren in Amerika. Charles Schiller ist wahrscheinlich so der bekannteste, der ist mal eingeladen worden von Henry Ford, um in den Ford-Fabriken, das war damals der Automobilhersteller in Amerika sowieso, aber der Welt mit dem Model T, um dort zu malen, also erst zu fotografieren und dann Bilder daraus entstehen zu lassen. Und der Besuch dieser Ausstellung an irgendeinem Sonntag, wo ich beruflich in der nächsten Woche in San Francisco zu tun hatte und mit dem Fahrrad durch den Golden Gate Park gefahren bin, das war eine ganz wilde emotionale Reise, weil ich habe gar nicht beabsichtigt, in diese Ausstellung zu gehen, aber ich war da morgens ziemlich früh in dem Park, weil ich natürlich noch einen wahnsinnigen Jetlag hatte und bin in dieses Museum gegangen, weil ich glaube, es war neblig und ziemlich kalt. Und die Ausstellung klang relativ interessant. Ehrlicherweise war das jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss da reingehen, aber ich habe es einfach mal getan. Und es begann mit diesen Bildern von gigantischen Maschinen in diesen Fabriken. Man konnte fast den Ölgeruch in der Nase spüren. Große Umspannwerke, riesige Schornsteinschlote. Und ich war so begeistert von dieser Faszination für den Fortschritt. Ich habe mich ja sehr viel, sprechen wir vielleicht auch noch drüber, mit dem Fortschritt beschäftigt in den letzten 250 Jahren. Und in dieser Ausstellung habe ich das gespürt. Und ich habe mich so eins gefühlt mit Charles Schiller und den anderen Künstlern in der Faszination dafür, dass in einer Welt, die ja bis ganz kurz davor nicht sehr fortschrittsbehaftet war, wo es kaum geometrische, kaum symmetrische Formen gab, sondern nur organische Formen. Und auf einmal brach das so durch. Und dann ging man weiter und mit dieser Faszination kam man dann in den zweiten Teil dieser Ausstellung, wo es auf einmal überhaupt nicht mehr um große Maschinen und Schornsteine ging, sondern da wurden Farmen gezeigt, menschenleer. Da wurden Innenstädte gezeigt, die völlig entvölkert waren. Es gibt ein Bild, da stehen dann zwei Nonnen vor einem Schacht. Ich glaube, es war ein U-Bahn-Eingang. Und das Einzige, was da so über den prangt, ist eine große Werbetafel, auf der Stahl beworben wird. Und all diese Bilder waren ganz depressiv, weil sie Einsamkeit ausgedrückt haben und so eine gewisse Form von Entmenschlichung. Es gab auch so eine Innenstandszene, da waren auf den Häusern so Kreuze abgebildet. Das sah fast aus wie ein Friedhof auf irgendeinem Hausstand on sale. Also die Angst vor der Veränderung, die Angst davor, das ist ja faktisch passiert, dass die Menschen auf einmal alle weggezogen sind aus den kleinen Dörfern, die ja sehr, sehr stark, wir haben eben über die sozialen Netzwerke gesprochen, soziale Netzwerke waren rein in die Städte und dann in diesen gigantischen Maschinenräumen verschwunden sind, in den Fabriken und abends rauskamen, wahrscheinlich mit aschgrauer Haut und dreckigen Kleidern. Und es war die Angst, dass der Mensch sich auf einmal der Maschine unterwirft und dass diese sozialen Beziehungen aufgebrochen werden. Und in der dritten, sehr kleinen Teil dieser Ausstellung ging man in einen Raum, wo Zeitungsartikel ausgestellt waren. Und da gab es dann einen Artikel, New York Times, Will Machines Make Man's Hands Idle? Also werden Maschinen Menschen überflüssig machen? Albert Einstein hat dann gewarnt davor, dass es soziale Verwerfungen gibt, weil der Fortschritt so viele Menschen arbeitslos machen würde. Und auf einmal habe ich nicht mehr nur die Begeisterung für den Fortschritt und für diese wahnsinnigen Maschinen gespürt, sondern ich habe auch die Angst gespürt, die die Menschen damals hatten. Und in meinem ganzen Verständnis von Fortschritt und Industrialisierung wusste ich immer um Klassenkampf, aber ich habe das für einen Kampf Arm gegen Reich gehalten. Aber es war die ganz tiefe Angst vor dem Fortschritt, die Angst vor dem Untergang der Zivilisation. Also es war keine ganz leichte Angst davor, dass sich mein Leben etwas verändert, sondern wirklich die Angst vor der massiven Disruption. Und ich glaube, dass das, was Charles Schiller und die anderen Künstler in dieser Ausstellung geschafft haben, ist etwas zu erspüren, was wir so nicht in den Geschichtsbüchern nachlesen können. Da in den Geschichtsbüchern steht nichts von Angst. Da beschäftigen wir uns mit Zahlen, Daten und Fakten, aber nicht mit Emotionen, die die Gesellschaft damals erfasst hat. Und sie haben es geschafft, in diesen Bildern dieser Angst und dieser Unsicherheit Ausdruck zu geben. Und ich glaube, vieles von dem, was wir heute gerade spüren, wir reden ja nicht über große Fabriken, aber wir sprechen über Algorithmen, wir sprechen über künstliche Intelligenz, wir sprechen über Roboter, ist ja sehr, sehr ähnlich zu dem, was vor 100 Jahren passiert ist. Und auch wir sprechen, ich spreche in meinem beruflichen Kontext immer ganz begeistert von dem Fortschritt. Ich spreche begeistert von künstlicher Intelligenz. Und wenn ich dann gefragt werde, wird es Jobs vernichten, dann sage ich, naja, es wird ein paar Jobs vernichten, aber es werden viel, viel mehr neue entstehen. Und damit ist die Sache für mich abgehakt. Aber wir adressieren die Unsicherheit und die Angst der Menschen nicht. Ja. Und wenn wir überlegen, wann diese Bilder gemalt worden sind, 1910 bis 1930, dann wissen wir auch, was die Jahre und die Jahrzehnte danach gebracht haben. Also das, wenn wir diese Angst nicht ernst nehmen, dann kann uns auch Böses schwanen. Und insofern, glaube ich, ist das ganz wichtig. Und das ist für mich ein Begleiter eben bei all diesen Veränderungen. Und jetzt reden wir wieder über das Business-Kontext. Hm. Wir können über Veränderung und Innovation sprechen und über die Einführung von künstlicher Intelligenz in unsere Arbeitsprozesse und wie es unsere Arbeit leichter macht. Aber wir müssen auch die Angst adressieren, weil sie ist einfach da. Und wir Menschen haben Angst vor Veränderungen, vor allen Dingen, wenn sie uns selbst betrifft. Aber ich glaube, wir haben auch aus den 250 Jahren Fortschrittsgeschichte diese Urangst vor Fortschritt irgendwie mitgeerbt, auch wenn wir es vielleicht schlecht finden und ablehnen, aber sie muss adressiert werden.
Aber wir sind als Menschen offensichtlich ja schlecht darin, die zu adressieren, weil damals so, wurde es ja nicht so adressiert, dass wir es in Geschichtsbüchern nachlesen können, außer dann in der ultimativen, das ist ein bisschen angedeutet, nur danach kamen ja die Weltkriege. Sind wir an einer ähnlichen Situation, dass sich die Angst sozusagen jetzt gar nicht künstlerisch Raum schafft? Das ist ja auch nur ein, ja, vielleicht was nicht viele Menschen können, der Angst dann irgendwie Ausdruck zu verleihen. Ist das Ventil der politische Diskurs, der so aggressiv wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mal irgendwann mir den Spaß gemacht. Ich bin ja so ein Kind der 80er und 90er Jahre. Mhm. Ich bin mit MTV und Viva groß geworden. Ich habe mich irgendwann mal einen Abend von Fernseher gesetzt oder wirklich von Laptop und habe mir Musikvideos aus den 90er Jahren angeguckt. Mhm. Und wenn man sich die anschaut, sind die unglaublich seicht und bunt. Ja. Das ist ganz interessant. Also unglaublich farbenfroh. Ja. Ganz extrem. Blümchen. Mhm. Piep, piep, kleiner Satellit. Da haben wir das mitgesungen und zugetanzt. Oder weiß ich nicht, aber haben wir ja, war ein Hit damals. Und die 90er Jahre, es war das Ende der Geschichte. Der Kalte Krieg war beendet. Deutschland Wiedervereinigung, Love Parade in den 90er Jahren. Millionen von Menschen sind in Berlin auf der Straße zusammengekommen. Da mussten wir nicht über Diversität sprechen. Die wurde einfach gelebt. Da standen keine Poller, weil wir keine Angst hatten. Ja. Nein, es war einfach eine unglaublich tolle, optimistische Zeit, eine friedliche Zeit. Man muss sagen, da begann schon der Jugoslawienkrieg. Aber trotzdem, glaube ich, hat das die Gesellschaft noch nicht so erreicht. Es war unglaublich bunt. Und wenn wir uns jetzt mal mit Kunst beschäftigen, die ist schmutzig und dreckig und aggressiv. Wenn wir uns so mit Jugendkultur auseinandersetzen, dann findet da ganz viel Härte statt sozusagen. Ja. Auch wir labeln das häufig als Popkultur, aber vielleicht schwingt in dieser Popkultur auch etwas mit von dieser Unsicherheit und von dieser Angst. Der Charles Schiller ist eingeladen worden von Henry Ford. Ich bin selbst mal hingegangen zum Düsseldorfer Museum und habe gesagt, ich würde gerne mal so eine Ausstellung machen, wo wir Künstler einladen, das einfach zum Ausdruck zu bringen, was sie empfinden zu dieser Zeit. Also in dem ganzen Kontext technische Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung, politische Entwicklung. Daraus ist dann leider irgendwie nichts geworden. Ich glaube, wenn jemand aus dem Business versucht, in den künstlerischen Betrieb reinzugreifen, dann fühlt sich der künstlerische Betrieb in seiner Unabhängigkeit angegriffen. Vielleicht mache ich es dann irgendwann, werde ich.
Mach doch selber. Lass es zu dir ein, zu Stepstone. Sag hier.
Ja, nein.
In dem Foyer oder ich weiß nicht, in den Büroräumen.
Nein, ich glaube, das ist die Fähigkeit der Kunst, ja nicht nur der bildenden Kunst, sondern aller Künste. Etwas zum Ausdruck zu bringen, was wir vielleicht gar nicht so gut in Worte fassen können, sondern ein Gefühl zu vermitteln. Und dann ist es nicht zwingend der Liedtext, sondern es kann die Farbgebung des Musikvideos sein. Es kann der Ausdruck des Balletts sein. Es kann das Bild sein. Es kann das Theaterstück sein oder das Gedicht. Aber mal vielleicht eine Bestandsaufnahme zu machen, wo stehen wir eigentlich mit unseren Emotionen und was überwiegt dort gerade die Freude auf die Zukunft oder die Angst vor der Zukunft? Um es vorwegzunehmen, ich glaube, dass die Angst vor der Zukunft und die Sehnsucht nach einer völlig verklärten Vergangenheit im Moment viel, viel stärker ausgeprägt sind, als uns das lieb ist. Ja. Und wenn wir das wahrnehmen, dann müssen wir uns Gedanken machen, was müssen wir eigentlich tun, damit diese Zukunftslust und der Fortschrittsoptimismus wieder stärker werden und nicht diese Nostalgie und der Glaube daran, dass früher alles besser war.
Mhm. Absolut. Und du hast ja hinter dir jetzt ein Buch stehen, das ganz groß am Titel Zukunft stehen hat. Und daneben ist aber die große Arbeiterlosigkeit. Das ist ein dritter Gegenstand, oder?
Ja, das sind zwei Bücher, die ich geschrieben habe. Das eine, die Arbeiterlosigkeit, habe ich ja selbst geschrieben. Das andere Buch ist ein Herausgeberwerk, was ich mit 5 anderen tollen Herausgebern herausgebracht habe, wo viele Autoren etwas geschrieben haben. vielleicht bevor ich auf die Bücher und ihren Inhalt eingehe, wofür stehen diese Bücher?
Ja.
Sie stehen für Selbstwirksamkeit. Und ich erzähle vielleicht einmal etwas von der Entstehungsgeschichte des ersten Buches, von der großen Arbeiterlosigkeit, im Grunde genommen ja auch ein düsterer Titel. Aber da muss man ehrlicherweise sagen, diese Bücher müssen sich vermarkten und dann schreibt man da irgendetwas drauf, was dazu führt, dass man es kauft. Das Buch endet ja mit einem sehr positiven Ausblick. Mhm. Aber es begann damit, dass ich mich schon immer beschäftigt habe mit Demografie und auch einem zweiten Thema, nämlich der Frage der Produktivität. Da kommen wir eben wieder zu der Fortschrittsgeschichte und der Tatsache, dass unser heutiger Wohlstand, unser Lebensstandard ja ganz erheblich davon, wahrscheinlich ausschließlich davon getrieben worden ist, dass wir produktiver geworden sind. Also die Maschine hat nicht uns unterworfen, sondern wir haben die Maschinen geschaffen und die Roboter und vieles mehr, was uns produktiver gemacht hat. So, jetzt kommen wir aber in eine Zeit, wo wir auf einmal nicht mehr mehr werden, sondern wo wir als Menschheit schon bald weniger werden und wo auch die Produktivität, die eigentlich den größten Teil in der Menschheitsgeschichte nur stagniert hat, dann in den letzten 250 Jahren so ausgebrochen ist, wo sie aber auch wieder anfängt zu stagnieren. Und das, was dann der erste Stein des Anstoßes war, war eine Studie von einer Forschergruppe aus den USA, die für alle Länder der Welt eine Bevölkerungsprognose erstellt haben. Sehr, sehr gut gemacht mit sehr, sehr vielen Daten, die dort verarbeitet worden sind. Und die erste Zahl, die ich gelesen habe, war, Italien verliert bis zum Ende des Jahrhunderts die Hälfte seiner Einwohner.
Wahnsinn.
Und dann bin ich aufgestanden und bin zu unserem CFO gegangen und habe gesagt, schau das mal an, Italien verliert bis zum Ende des Jahrhunderts die Hälfte seiner Einwohner, 60% der erwerbsfähigen Bevölkerung. Daran wird die Europäische Union zugrunde gehen. Und ich konnte es gar nicht fassen. Und dann habe ich mich mehr damit beschäftigt. Ich habe gemerkt, dass ich nur zufälligerweise Italien als erstes gelesen habe. Denn Spanien, Griechenland, Portugal geht es genauso. Die osteuropäischen Länder sind noch stärker betroffen, weil sie ja eine negative Nettomigration haben, also Auswanderung. Ja. Polen, Rumänien, Bulgarien, die größten osteuropäischen Länder verlieren 60% ihrer Bevölkerung, 70% ihrer erwerbsfähigen Bevölkerung. China die Hälfte der Einwohner, Japan die Hälfte der Einwohner. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum adressieren wir dieses Thema nicht? Und als ich angefangen habe, mich mit der Frage zu beschäftigen, was passiert eigentlich in Europa, was passiert in Deutschland, wenn die Produktivität stagniert und wir weniger Menschen werden, was sich ja übersetzt in jahrzehntelange Rezession, da war mein erster Impuls, auswandern.
Ja, aber wohin?
Ja, habe ich gedacht, ich gehe in die Länder, wo die Bevölkerung noch wächst. Ehrlicherweise Afrika. Gibt es nur noch ein, es ist nur Sub-Saharan Africa, die große Herausforderungen auch damit haben werden und natürlich auch mit der Frage des Klimawandels. Da gibt es keine ganz einfache Antwort. Und dann auch wieder das Eingebettetsein, kulturelle Identität. Also fällt es uns jetzt leicht, ich sage jetzt mal zum Beispiel nach Indien auszuwandern und zu sagen, dann lebe ich halt dort, nur weil es dort noch länger Fortschrittsgeschichte geht, auch eine schwierige Frage. So, aber ich habe mich mit der Frage beschäftigt. Tatsächlich ist die Antwort, wenn man darüber nachdenken würde, ich habe mich ja dagegen entschieden, Kanada, USA. Australien. Ich will jetzt gar nicht über Politik sprechen, aber was das Thema Demografie angeht, machen all diese Länder eine Sache richtig, denn erstens, sie haben auch niedrige Geburtenraten, aber es sind Zuwanderungsländer. Und dadurch schaffen sie es zumindest in der Prognose, ihre Bevölkerungen stabil zu halten, Australien sogar weiter zu wachsen. Wir sehen auch da nach wie vor sehr, sehr starke Zuwanderung. Da sind wir nicht gut drin in Deutschland.
Aber die haben auch mehr Platz, oder nicht? Also
ja, aber der Platz, wenn wir weniger werden, entsteht ja. Also das ist ja,
klar, du hast recht.
Der entsteht und auch Städte können wachsen. Also wenn man sich mal deutsche Großstädte anschaut, nehmen wir Berlin außen vor, 1 Million Einwohner. Also da gilt man in China noch nicht mal als Stadt, wenn man so klein ist wie die deutschen Großstädte. Also nein, wenn wir es wollen würden, dann könnten wir sogar noch deutlich mehr Menschen.
Ne? Oder? Das ist ja nicht gerade die Haltung, die man jetzt im politischen Deutschland in 2025 wahrnimmt, dass wir Zuwanderung wollen. Richtig?
Nein, weil Zuwanderung, und das muss man ja auch sagen, ist ja zu einem nicht unerheblichen Teil so gewesen, bedeutete in den letzten 10 Jahren vor allen Dingen, wir helfen Menschen in Not.
Ja.
Das ist ein Teil unserer Zuwanderungsgeschichte der letzten 10 Jahre gewesen. Wenn wir etwas weiter zurückgehen und auf die Zuwanderungsgeschichte in den Wirtschaftsboom ja oder Wirtschaftswunderjahren zurückgehen, dann waren es damals die Gastarbeiter, also auch ein fürchterlicher Begriff im Grunde genommen. Aber da haben wir eine Zuwanderungsgeschichte gehabt, wo wir Menschen angeworben haben, weil wir Hilfe brauchten.
Ja.
Und wir brauchen Hilfe. Das müssen wir uns ganz klar machen. Wenn dieses Land weiter funktionieren soll, wenn wir weiter unsere Sozialsysteme, die Rente, die Gesundheitssysteme finanzieren wollen, wenn wir investieren wollen in Straßen, in Bildung, dann brauchen wir die Hilfe von Menschen, die heute nicht in Deutschland leben. Also es ist ein ganz wichtiger Gedanke. Ja, wir sind reich genug, um auch anderen Menschen zu helfen, aber vor allen Dingen brauchen wir jetzt Hilfe. Von daher müssen wir über dieses Thema Zuwanderung nochmal anders diskutieren. Aber wir können jetzt eine ganz lange Migrationsdiskussion hier führen. So, da saß ich also und habe mir darüber Gedanken gemacht, wohin ich auswandere, und habe gedacht, dann werden es halt die USA, ist ja auch ein wunderbares Land, und ja, mit sehr, sehr viel Platz, Kanada auch. Mhm. Und dann habe ich mit einer Person telefoniert, mit Christoph Käse, und habe gesagt, Christoph, du, dieses Thema, das lässt mich nicht los. Ich möchte damit nach Davos gehen. Mhm. Und da sagte Christoph, ja, pass auf, Sebastian, das kannst du machen. Das kostet dich eine ganze Menge Geld. Und dann kannst du irgendwann mal an deinem Tisch als Table Captain diese Geschichte zu erzählen. Mhm. Oder du schreibst ein Buch darüber. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Christoph, ich schreibe doch kein Buch. Ich habe mal so eine Doktorarbeit geschrieben. Das fand ich, war schon Krampf genug. Und er sagt, ja, musst du auch nicht. Kannst auch ein White Paper machen oder so etwas. Aber so ein Buch, das wird dein Leben verändern. Mhm. Und das ist so hängen geblieben. Interessanterweise war dieses Gespräch mit ihm 2 Tage, bevor ich in Sommerurlaub gefahren bin. Mhm. Dann bin ich in Sommerurlaub gefahren, wiedergekommen und hatte 80 Seiten geschrieben.
Oh, wow.
Und da war dann völlig unsicher. Also da hat mir ja niemand gesagt, jetzt, wie ich so ein Buch schreibe. Sondern ich hatte einfach 80 Seiten. Dann habe ich einen zweiten guten Freund getroffen, Frank Doppheide, und habe gesagt, Frank, ich habe jetzt hier 80 Seiten geschrieben. Was mache ich denn damit? Und dann hat er mir einen Kontakt hergestellt zu seiner Literaturagentin. Mhm. Und da bin ich wirklich wie so ein Amateur da reingestolpert in den Literaturbetrieb. Dann ist dieses Buch irgendwann ja veröffentlicht worden. Und was hat das mit Selbstwirksamkeit zu tun? Da kam dieses Problem, was mich wirklich fast hat depressiv werden lassen, bis hin zum Gedanken, dass ich auswandern müsste. Übrigens nicht so sehr für mich, aber vor allen Dingen für meine Kinder. Mhm. Und dann kam mir und sagte, schreib doch ein Buch drüber. Und ich habe dieses Buch geschrieben und es war ja ganz erfolgreich. Und auf einmal habe ich wirklich gemerkt, dass in vielen politischen Kreisen ganz anders über dieses Thema diskutiert wurde. Auf einmal nicht mehr auf der Perspektive einer Legislaturperiode, sondern wirklich eingebettet in einen größeren zeitlichen Kontext, aber auch in einen globalen Kontext. Also dieses Thema betrifft nicht nur uns, sondern alle. Und der Glaube daran, dass morgen, wenn wir schon schnippen, dann kommen die Leute hierher, ist falsch, weil auch die anderen Länder kämpfen mit der demografischen Herausforderung. Und dann bin ich in den Jahren danach durch ganz viele Bundesministerien gegangen und der Bundeskanzler hat mich zum Frühstücken eingeladen und so etwas, weil die über dieses Thema sprechen wollten. Und das hat bei mir eine ganz große Dankbarkeit ausgelöst, einfach zu erfahren, dass wenn man es möchte im Leben und wenn man viel Energie reinsteckt, dass man wirklich etwas bewegen kann. Mhm. Und ich werde das demografische Problem nicht lösen können und das Produktivitätsthema bekomme ich auch nicht gelöst. Aber ich glaube, ich habe einen Beitrag zur Diskussion geleistet, dass wir nicht anders nur über Demografie und Produktivität sprechen, sondern dass wir auch anders über die daraus folgenden Lösungen sprechen. Mhm. Also ein Thema haben wir besprochen. Wir müssen anders über Migration sprechen. Wir müssen über Produktivität sprechen. Das ist ein ganz sperriges Thema. Wir müssen über Erwerbsbeteiligung sprechen. Wir müssen über Vollzeit und Teilzeit sprechen. Wir müssen über unser Bildungssystem sprechen und viele andere Themen, die ich in diesem Buch adressiert habe. Und das Zweite, was man lernt, ist, wenn einem etwas wirklich wichtig ist, und es raus will, dann kann man eine ganze Menge schaffen. Mhm. Und das war viel Arbeit und ein Dreivierteljahr lang habe ich kein Wochenende nicht fast ausschließlich an diesem Buch gearbeitet und jede freie Stunde, die ich sonst irgendwie frei machen konnte. Aber es hat sich nie wie Arbeit angefühlt, sondern es hat sich angefühlt wie eine ganz spannende Reise in 250 Jahre Fortschritts- und Entwicklungsgeschichte. Mhm.
Das klingt total spannend. Aber nun hast du gesagt, das Buch endet ja positiv. Was ist so der Gedanke, der dich optimistisch stimmt, dass du doch hier geblieben bist, dass du sagst, auch meine Kinder bleiben hier? Was hat dich umgestimmt?
Also erstens, wir leben in einer ganz einzigartigen Zeit und das muss man erstmal anerkennen. Und unsere Eltern und Großeltern und Urgroßeltern haben wir es zu verdanken, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Ihrem Fortschrittsglauben, ihrem Unternehmergeist, ihrem Willen zur Veränderung. Und ich glaube, ihr Erbe ist es, dass wir nicht verzagen, uns nicht ausruhen auf dem, was diese Generationen geschaffen haben, sondern das weitertragen. Das Zweite ist auch deren, also deren, damit meine ich die vorangegangene Generation, auch deren Entwicklungsgeschichte ist ja nicht eine lineare Einbahnstraße nach oben gewesen, sondern wir haben eben über zwei Weltkriege gesprochen. Also auch diese Veränderung war von ganz viel Not, aus der heraus neue Ideen entstanden sind, geprägt. Und vielleicht ist das, was wir gerade empfinden, was wir spüren, diese sehr lange Stagnation, Rezession hier im Land, die politische Unsicherheit, auch genau eine solche Phase, in der in Wirklichkeit unter der Oberfläche schon wieder die nächsten hoffentlich positiven Revolutionen brodeln, die nächsten tollen Geschäftsideen, vielleicht auch die nächsten politischen Impulse mal etwas ganz anders zu machen. Auch wenn wir heute sagen würden, naja, so ganz bahngebrochen haben sie sich noch nicht, aber die Dinge verändern sich auch nicht immer nur in 3 oder 4 Jahren, sondern teilweise verändern sie sich innerhalb von einer Generation. Und dass daraus wieder etwas ganz, ganz Neues entsteht. Das, was es dafür braucht, ist ein ganz klares sich bewusst machen über die Dinge, die gut sind, aber auch über die Dinge, die wir verändern wollen. Und diese Fortschrittsgeschichte ist nicht zu Ende erzählt. Erstens, es gibt noch wahnsinnig viele Innovationen, es gibt wahnsinnig viele Techniken. Wir schaffen es noch nicht, alle Menschen vernünftig auszubilden. Es gibt natürlich im technischen Bereich wahnsinnig viele Grundlageninnovationen, die wir noch gar nicht richtig nutzen. Wenn wir in den Medizinbereich denken, unter wie vielen Krankheiten leiden wir heute im Alter? Und wir sehen, dass da wirklich das Licht am Ende des Tunnels, da kommt jetzt eine riesige Welle von Innovationen, die vielleicht lebensverlängernd wirken, aber vor allen Dingen das Leben lebenswerter machen. Und das ist doch schon mal gut. Zweitens, wir leben noch nicht alle im Wohlstand. Es gibt immer noch Menschen, die in extremer Armut leben, nicht so sehr hier in Deutschland oder in Europa, aber in anderen Teilen der Welt. Aber auch hier in Deutschland gibt es noch viele Menschen, die hart arbeiten, hart körperlich arbeiten, trotzdem kaum über die Runden kommen. Und diese Produktivitätsgewinne haben uns hierhin gebracht, aber sie können uns noch viel weiterbringen und sie können uns dahin bringen, dass wir wirklich den Mensch zumindest aus der einfachen, repetitiven Arbeit befreien, die fast nichts bringt und jedem Menschen ein wirklich erfülltes Leben bescheren, wo auch das Einkommen reicht. Das müssen wir schaffen. Und deswegen dürfen wir nicht aufgeben. Und es darf auch keine Elite geben, die sagt, ja, mir geht's doch gut und jetzt lass doch aufhören. Lass uns vielleicht mal ein bisschen über Degrowth nachdenken, während Menschen immer noch im Schichtbetrieb und mit 2 Jobs kaum über die Runden kommen. Wir müssen an den Teil der Gesellschaft denken und auch für diesen Teil ein positives Zukunftsnarrativ entwickeln. Nicht mit der Frage, wohin will die Welt oder wohin will die Gesellschaft, sondern vor allen Dingen, wohin willst du? Und was bietet dieses Land, was bietet unsere Gesellschaft für dich in der Zukunft? Und das ist, glaube ich, die Chance, die wir jetzt haben. Ja, wir sind in einer Krise drin, wirtschaftlich, politisch, absolut. Aber lass uns offen darüber sprechen. Lass uns ehrlich darüber sprechen, was gut läuft. Lass uns ehrlich darüber sprechen, was nicht gut läuft. Und lass uns diskutieren, was wir verändern wollen. Lass uns diskutieren, was sind die Industrien, mit denen wir in Deutschland stark sein möchten in Zukunft. Lass uns darüber sprechen, für welche Jobs wir unsere Kinder heute ausbilden müssen, für was die Schulen oder was die Schulen heute schon gut machen, aber auch was schief läuft in den Schulen. Ja. Was müssen wir als Zuwanderungsland anders machen, um den vielen, vielen Kindern mit Zuwanderungsgeschichte, die auch nur sehr schlecht teilweise Deutsch sprechen, wenn sie eingeschult werden, damit auch die wirklich die gleichen Chancen haben. Heute ist das überhaupt nicht so. Wird sogar schlechter tendenziell. Wir sehen, dass mittlerweile fast ein Viertel der Schüler die Schule, ich zitiere einen Bildungsforscher, nicht ausbildungsfähig verlässt, weil wir es nicht schaffen, sie als Gesellschaft fit zu machen für die Zukunft. Darüber müssen wir sprechen. Und dann, so erlebst du mich ja, ich mag ja die Challenge und die Herausforderung. Ich glaube, das ist eine tolle Zeit, weil wir vielleicht mal wieder ein paar Dinge verändern können. Und wir leben nicht in so einer gleichförmigen Zeit, sondern wir leben in einer Zeit, wo Menschen, die Lust haben, etwas verändern können.
Und vielleicht aber auch müssen, oder? Weil die Herausforderungen sind ja riesig. Du hast es ja angesprochen, die Angst ist riesig. Also jeder, der kann, Hände an Deck, oder?
Ja, ich bin ja nicht so ein Freund von müssen, sondern ich bin ein Freund davon, dass wir die Menschen dafür begeistern, damit zu machen. Nein, ich sage das ganz bewusst, weil in meinem beruflichen Kontext haben wir es ja viel zu tun mit, du hast das eben gesagt, Arbeitsmarkt. Ein Reizthema ist immer wieder Generation Z, also die Menschen, die jetzt gerade so auf den Arbeitsmarkt strömen und all die negativen Eigenschaften, die sie vermeintlich mitbringen. Die Forschung bestätigt eindeutig, dass auch diese Generation in Wirklichkeit gar nicht so anders ist als die vorangegangene Generation. Ja. Das, was viel größer ist, ist der Unterschied zwischen alten und jungen Menschen. Das war auch schon immer so. Ja. So, aber jetzt müssen wir uns mal überlegen, was rufen wir dieser jungen Generation zu? Wir sagen, es wird ganz fürchterlich in der Zukunft. Klimawandel, Krieg, politische Auseinandersetzungen, der Zerfall der Gesellschaft. Wir rufen ihnen zu, ihr müsst wieder mehr arbeiten, aber ihr werdet euch weniger davon leisten können. Wir wollen nicht mehr bauen. Also ihr sollt kein Haus haben und Autofahren sollt ihr auch nicht. Schmiert euch eure materiellen Wünsche in die Haare und vielleicht denken wir ein bisschen über Degrowth nach. Müssen wir mal vorstellen, wo wir herkommen. Wir kommen aus einer Zeit, wo wir immer weniger gearbeitet haben und immer mehr hatten. Und ich glaube, das ist das, was uns motiviert hat. Was ist unser Versprechen an diese Generation Z? Warum lohnt es sich für jemanden, der heute 18 oder 20 Jahre alt ist, aufzustehen, zu investieren in die eigene Bildung? Warum lohnt es sich, hart zu arbeiten? Die Frage beantworten wir heute nicht gut. Und dafür müssen wir eine neue Antwort finden. Und diese neue Antwort kann nicht mit müssen beginnen, sondern sie kann nur mit dem Versprechen beginnen, dass es unseren Kindern einmal besser geht als uns selbst.
Und gelingt uns das, glaubst du?
Also heute? Nein, überhaupt nicht. Aber es muss uns gelingen. Und deswegen ist das auch das Schlusskapitel in meinem Buch, wieder ein positives Zukunftsnarrativ zu entwickeln. Und das ist ja auch das Thema des zweiten Buches. Du hast das eben ja auch angedeutet, genau. Zukunft im Widerspruch. Da schwingt natürlich noch die Ambivalenz mit, dann wie Deutschland sich jetzt neu erfinden muss. Also das Buch ist ein Lösungsbuch. Da geht es darum, dass wir ganz, ganz viele Debattenbeiträge gesammelt haben von Menschen, die sich natürlich mit den Herausforderungen unserer Zeit beschäftigt haben, aber eben dann auch mit der Frage, so, was ist denn unser positives Zukunftsnarrativ? Und da kommen tolle Geschichten zusammen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Da geht es um Gesellschaft, da geht es um Politik, da geht es um Wirtschaft, da geht es auch um den Arbeitsmarkt natürlich. Und es lohnt sich, auch da einmal durchzublättern.
Das war doch ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank, lieber Sebastian, dass du dabei warst.
Vielen Dank, lieber Andrea.
Das war die 63. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Leander Niederlechner. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.